Grundgedanken. Der Hamburger Immobilienpodcast.
Ein fröhliches Moin Moin aus Hamburg und dem Glockengießerwald, wo wir, Thorsten Flamm, der Vorsitzende, und Ulf Schelenz, der Geschäftsführer des Grundeigentümerverbandes Hamburg, und ich, Annette Bethün, Sie zu einer neuen Folge der Grundgedanken begrüßen dürfen. Heute wollen wir uns mit dem Thema Streit unter Nachbarn befassen. Warum? Weil laut einer repräsentativen Umfrage fast die Hälfte der Deutschen bereits Erfahrungen mit Nachbarschaftsstreitigkeiten gemacht haben. Herr Flamm, Sie als Vorsitzender des Verbandes können vielleicht die Frage beantworten, inwieweit der Umstand, dass die Menschen durch Corona und das Homeoffice wesentlich mehr als gewohnt zu Hause bleiben, auch zu mehr Stress mit den Menschen, mit Mitmenschen geführt hat.
Ja, sollte man meinen, dass wir das können. Wir haben eine Zeit lang wirklich festgestellt, dass wir deutlich mehr Nachbarstreitigkeiten, deutlich mehr Unruhe in den Wohngemeinschaften hatten. Ich glaube, mittlerweile hat sich das auch ein kleines bisschen beruhigt, obwohl wir ja wieder Lockdown hatten. Und trotz alledem scheinen sich die Menschen mehr mit der Situation arrangiert zu haben und sich nicht mehr ganz so zu streiten, wie es noch im Frühjahr 2020 der Fall war.
Aber wir wollen ja in dieser Podcast-Folge auch so ein bisschen erhellende Beispiele reinbringen, zu sagen, falls es dann doch mal zu Streit kommt. Herr Schelenz, haben wir da ein Beispiel, das vielleicht mal ganz interessant ist? Zum Beispiel, wenn jemand dauernd raucht und den Nachbarn auf den Keks geht. Was gibt es da für eine Option?
Ja, zunächst mal auch von mir ein freudiges Moin Moin aus Hamburg. Und wir haben natürlich immer noch zahlreiche Fälle, die dort im Nachbarrecht spielen und mit Corona zu tun haben. Da kommen eigentlich, ich sag mal, jeden Tag purzeln da die unterschiedlichsten Fallvarianten rein. Ich überlege gerade einen Fall mit einem Raucher. Ja, hatten wir auch gehabt. Und zwar war der Fall so gestrickt, dass ein Mitglied sich darüber beklagte, dass unter ihm der Mieter vermehrt auf dem Balkon war und dort munter vor sich hin geraucht hat, und zwar Kette. Und das führte nun dazu, dass unser Mitglied als Wohnungseigentümer seinen eigenen Balkon quasi gar nicht mehr nutzen konnte und auch die Wohnung dort stark in Mitleidenschaft gezogen worden ist durch den Qualm und Gestank, wie das Mitglied schilderte, der dann von unten nach oben hochstieg. Das war ein Problem und da fragte das Mitglied uns dann, was kann ich tun, wie kriege ich das in den Griff? Habe ich Möglichkeiten, gegen den Mieter, der unter mir wohnt, in irgendeiner Form vorzugehen?
Und hat er die Möglichkeit?
Also das ist in der Tat eine Gemengelage, die man da vor Augen haben muss. Auf der einen Seite haben wir den Mieter, der natürlich in seiner Wohnung und auch auf dem Balkon rauchen darf. Das gehört zu seinen Freiheiten. Auf der anderen Seite haben wir oben drüber den Wohnungseigentümer, der natürlich auch seinen Balkon nutzen muss. Das ist so ein bisschen die Situation und rein rechtlich sieht es so aus, dass wenn der Wohnungseigentümer dort wesentlich beeinträchtigt wird durch den Rauch, das heißt also, dass dieses Rauchen wirklich einen erheblichen Umfang angenommen haben muss und eine erhebliche Beeinträchtigung beim Wohnungseigentümer darüber gegeben ist, dann hat der in der Tat einen Abwehranspruch gegen den Mieter. So, nun kann das aber natürlich im Ergebnis nicht dazu führen, dass der Mieter gar nicht mehr rauchen darf, denn wie gesagt, der hat hier auch seine Freiheiten. Und da gab es eine Bundesgerichtshofsentscheidung im Jahr 2015, da sagte der BGH so schön, dass man das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme zu beachten hat. Und in dem Fall, der so ähnlich gestrickt war wie unser, war es dann so, dass der BGH sagte, das kann dazu führen, dass beide ihren Balkon nur zeitweise nutzen können und dürfen. Der eine zum Rauchen, der andere zum Erholen. Aber das war in dem Fall des BGH dann quasi die Quintessenz und die Lösung, diese unterschiedlichen Interessen unter einen Hut zu bringen.
Naja, also Balkon nutzen dürfen sie natürlich beide jederzeit. Nur der eine darf dann halt nicht den Anspruch erheben, dass er dann rauchfrei nutzt und der andere darf halt nicht qualmen. Also das Ansonsten dürfen sie natürlich alles Mögliche auf dem Balkon machen.
Ne? Also halten wir fest, Stichwort Rücksichtnahme, aber auch ins Gespräch gehen mit dem ja, anderen und
ich
sagen,
glaube, das ist das Wichtigste.
Es stört richtig, mich. Richtig. Ne, können wir da irgendwie eine Vereinbarung treffen? Ja, jetzt haben wir es schon angesprochen, Stichwort Rücksichtnahme. Also was die Menschen auch sehr stört, das sieht man auch aus einer Umfrage, das ist vor allen Dingen der Lärm und das Nicht-Einhalten von Ruhezeiten. Herr Schelens, nochmal vielleicht auch an Sie. Gibt es da auch nochmal einen Fall, auch aus Hamburg oder aus dem Norden, wo Sie sagen, eine spannende Lösung, hier hat die Rechtsprechung folgende Lösung gefunden?
Ja, ich habe da auch einen ganz aktuellen Fall vor Augen. Die Mitgliederanfragen landen da ja zuvorderst bei mir auf dem Schreibtisch, so dass ich da eigentlich immer einen guten Überblick habe. Und in dem Fall war es so, dass ein Nachbar wohl zu Weihnachten eine Trompete bekommen hatte. Unser Mitglied dann nun in der Folgezeit extrem gestört worden ist oder vielleicht fühlte es sich auch nur extrem gestört, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall beklagte sich das Mitglied darüber, dass nun extrem viel Trompete gespielt worden ist von seinem Nachbarn. Und die Frage war, wie sieht's aus, wie verhält es sich mit dem Trompetespielen? Was nicht aus der Anfrage hervorging, war der Umstand, ob dieser Nachbar nun selbst Wohnungseigentümer oder Mieter war. Und wir haben uns das dann angesehen haben dann dementsprechend mehrere Wege beschreiten müssen. Einmal die Situation, dass der Nachbar als Mieter Trompete spielt und da natürlich dann auch die Frage, inwieweit mietvertraglich in der Hausordnung des Mietvertrages dort das Musizieren mit einer Trompete in irgendeiner Form eingeschränkt ist. Das ist eigentlich immer der Ort, wo man dann zunächst gucken muss. Wir haben beispielsweise in unserem Hamburger Mietvertrag, den wir ja herausgeben, Folgendes geregelt, dass Ruhezeiten einzuhalten sind von 13 bis 15 Uhr und von 21 Uhr bis 7 Uhr morgens und am Wochenende sogar bis 9 Uhr morgens. Und dass in diesen Zeiten das Musizieren zu unterlassen ist. Das ist also ausdrücklich geregelt und da hätte man dann eine Lösung, wenn der Nachbar mit seiner Trompete nun Mieter ist und einen entsprechenden Mietvertrag hat. Wenn der Nachbar Wohnungseigentümer ist, dann müssen wir in die Hausordnung der Wohnungseigentümergemeinschaft schauen und sehen, ob dort Entsprechendes geregelt ist.
Ist das denn so, dass es in vielen WEGs noch diese Ruhezeitenvorschriften gibt?
In vielen WEGs, also eine WEG erstellt ja normalerweise eine Hausordnung für sich und da sind diese Dinge dann auch geregelt. Wichtig ist vielleicht an der Stelle noch, da wir quasi zwei unterschiedliche Rechtskreise haben, einmal den des Mietrechts, einmal den Rechtskreis der Wohnungseigentümergemeinschaft, dass man, wenn man vermietender Wohnungseigentümer ist, darauf achtet, dass im Mietvertrag eine vergleichbare Hausordnung geregelt ist, die in der Wohnungseigentümergemeinschaft gilt, damit man eine Harmonisierung hat an der Stelle, damit die Dinge nicht auseinanderlaufen.
Ja, das wird aber im Zweifel eben wahrscheinlich der Normalfall sein, denn den Mietvertrag, den gibt im Zweifel der Grundeigentümerverband oder irgendein anderer Verein heraus. Der weiß natürlich nicht, was in dem Objekt konkret in der Hausordnung der Wohnungseigentümergemeinschaft steht. Und das ist eben tatsächlich ein Problem, denn natürlich gibt es insbesondere bei Ruhezeiten, ist ja schnell mal gesagt worden, statt 13 Uhr 12.30 Uhr, statt 15 Uhr 15.30 Uhr, statt 21 Uhr vielleicht auch nur 22 Uhr oder was da auch immer denkbar ist. Auf jeden Fall ist eben einfach das Problem, dass wenn in der Gemeinschaftsordnung nicht das Gleiche steht wie in der Hausordnung des Mietvertrages, gibt es ein Problem. Und mal ganz ehrlich, ich glaube, der Normalvermieter, der vermietende Wohnungseigentümer setzt sich als allerletztes hin und vergleicht die Hausordnung des Mietvertrages mit der Hausordnung der Wohnungseigentümergemeinschaft und streicht dann in dem Mietvertragsformular rum. Ich glaube, das wird in der Praxis fast nie vorkommen.
Also es gibt durchaus diese Fälle, dass dort drauf geachtet wird und das ist eigentlich auch das, was wir da immer empfehlen. Aber spannender sind natürlich dann die Themen auch, was passiert denn, wenn in der Wohnungseigentümergemeinschaft nachträglich Beschränkungen des Musizierens beispielsweise beschlossen werden. Und die Frage ist dann, ist denn daran auch der Mieter gebunden?
Ja, also für mich relativ klar, der Mieter hat mit dem Beschluss nichts zu tun. Die Wohnungseigentümer können beschließen, was sie wollen. Der Mieter hat einen Vertrag, da steht drin, wann er musizieren darf oder wann er es auch nicht darf. Und das ist für ihn die Rechtsgrundlage. Die Wohnungseigentümer können meinetwegen beschließen, was sie wollen. Ich weiß, das ist umstritten, diese Ansicht, aber das ist jedenfalls meine Ansicht zu dem Thema.
Meine Ansicht ist eine andere, wenn ich vielleicht das noch ergänzen darf an der Stelle, denn es ist ja in der Tat ein Grundsatz, dass man sagen kann, ein Mieter kann nicht mehr Rechte haben als der Vermieter. Und wenn der Vermieter dort gebunden ist an den Beschluss, dass nur eingeschränkt zu musizieren ist, dann muss das auch für den Mieter gelten. Das schlägt quasi durch auf das Mietverhältnis, was die WEG gemacht hat. Aber du hast es schon gesagt, in der Tat ist das umstritten. Ich meine aber, das muss ich natürlich auch so sagen, dass die herrschende Meinung eher auf meiner Seite steht.
Na gut.
Gibt es eigentlich auch ein übergeordnetes Gesetz? Ich denke jetzt zum Beispiel an das Lärmemissionsgesetz. Habe ich irgendwie noch im Hinterkopf? Spielt das hier auch nochmal eine Rolle, auf dass man sich berufen kann? Oder ist das wirklich erstmal nur der Blick in den Mietvertrag und in die Beschlusssammlung?
Also die Gesetze regeln nichts wie nichts zum Musizieren in der Wohnung.
Aber Rasenmäher und solche Sachen, ne?
Da spielt das doch wieder eine Rolle. Genau, das ist richtig. Da steht was im Bundesemissionsschutzgesetz und in der Anlage weiß der Teufel was zu irgendwas, da, wo sich kein Mensch mehr so richtig auskennt in den rechtlichen Grundlagen bis auf den absoluten Experten. Also da gibt es in der Tat Regelungen, aber die beziehen sich nicht aufs Musizieren in der Wohnung.
Naja. Völlig richtig. Also hamburgisches Lärmschutzgesetz beispielsweise regelt dort etwas zu arbeiten unter Einsatz von Werkzeugen oder Geräten, wie es da so schön heißt. Aber da gibt es nichts Spezielles zum Mietrecht.
So, also Corona hat jedenfalls bei uns in der Familie dazu geführt, dass meine Kinder wieder eingezogen sind. Die waren eigentlich schon ausgezogen. Jetzt sind sie also alle wieder da. Und insofern, wir müssen aber keinen Ärger mit den Nachbarn fürchten, weil wir wohnen in einem Einfamilienhaus. Also wir gehören zu den Glücklichen.
Wieso? Sie haben doch auch Nachbarn.
Ja, aber die sind, sagen wir mal, so im Abstand von 20 Meter oder so. Das ist ja nun der Vorteil eines Einfamilienhauses.
Und wir haben Winter. Die Töchter sind drin. Und
genau. Und sie sind auch schon etwas älter und Partys finden auch nicht statt. Nein, worauf ich kommen möchte, ist eigentlich, hier in Hamburg sind ja die meisten Menschen, leben doch zur Miete. Wir haben es ja auch gerade eben schon angesprochen. Also was ich meine, ist einfach nur, dass viele Mietwohnungen nicht unbedingt immer mit Teppichboden versehen sind, sondern dann ist da der Laminatboden oder der Parkettboden. Und wenn jetzt mehr Menschen in einer Wohnung sind, wenn also praktisch auch da wieder die Kinder zurückgekommen sind, sagen Mama und Papa können dann, wir wohnen mit dir, mit euch wieder zusammen. Was ist dann? Was ist mit diesem Thema Hellhörigkeit und die Nachbarn sich daran stören? Da gibt es da irgendwelche Tipps, die wir da geben können oder auch wieder Gesetze, die etwas vorgeben?
Also mir fällt da spontan ein Fall ein, der aber auch immer wiederkehrend ist. Und zwar ging es in dem Fall darum, dass dort sich unser Mitglied unglücklich darüber war, dass bei dem Mieter über ihm die Tochter wieder eingezogen ist mit ihrem kleinen Sohn. Der war 2 Jahre alt, so sagte uns das Mitglied. Und war wohl etwas lauter als Kinder üblicherweise sind, hat viel geweint, viel geschrien und das nervte unser Mitglied dann extrem. Und zu allem Überfluss wurde dann in der Tat noch der Teppichläufer aus der darüberliegenden Wohnung entfernt, damit das Kind quasi mit seinem Bobbycar über den Parkettboden rollen konnte. Und damit führte die Situation dazu, dass das Mitglied irgendwie das Gefühl hatte, es wird demnächst krank durch den ganzen Lärm und sagte, Mensch, kann ich da nicht irgendwas gegen unternehmen? Wie sieht's denn aus an der Stelle?
Also Schallschutz in Herr Flom, fällt Ihnen dazu was ein? Wird das da eventuell nochmal im Nachgang zu Corona eventuell auch nochmal dazu kommen, dass viele Vermieter sich überlegen müssen, ich muss was tun? Also es gab jetzt sehr viele Klagen über die Hellhörigkeit meiner Wohnungen. Gibt es da irgendwie eine Bringschuld,
die
sich
danach ergibt? Nein, also grundsätzlich ist es ja so, dass der Vermieter die Wohnung in dem baulichen Zustand zu halten hat, den sie bei der Errichtung hatten. Das heißt, insbesondere beim Schallschutz, er muss den Schallschutz liefern, der baualtersklassentypisch ist. Mehr muss er nicht. Also von daher sind die Vermieter eigentlich erst einmal nicht in der Pflicht. Es mag dann sein, dass es in den Wohnungen Veränderungen gegeben hat, denen man dann nachgehen muss. Das ist sicherlich richtig.
Wobei man an der Stelle ergänzen muss, das Entfernen eines Teppichläufers in der Wohnung wird sicherlich einem Mieter gestattet sein, auch wenn es darunter dann in der Wohnung etwas lauter wird. Entscheidend ist wirklich, ob der Schallschutz des Gebäudes eingehalten worden ist oder ob die WEG was machen muss.
Ich glaube, das ist das Entscheidende, denn wenn tatsächlich in dem ursprünglichen baulichen Zustand Teppichboden vorgesehen war, um tatsächlich den Schallschutz zu erreichen, dann muss dieser Teppichboden auch bleiben. Dann darf der nicht nach Belieben entfernt werden. Teppichläufer, klar, der wird irgendwann mal reingelegt worden sein. Da war vorher Holzfußboden, da ist hinterher Holzfußboden. Das ist alles in Ordnung. Aber in dem Moment, wo es eben tatsächlich ein Teppichboden ist, der ursprünglich tatsächlich auch den Schallschutzzustand sozusagen mit konstitutiv war, den darf ich nicht so ohne weiteres entfernen. Da muss man dann eben auch gucken, das darf dann auch der Mieter nicht einfach mal rausreißen.
Das ist ja auch nochmal ganz wichtig, also dass man nicht einfach ohne Rücksprache mit dem Vermieter dann den Teppichboden rausnimmt. Im Zweifel sollte man das so oder so dann immer auch besprechen und sagen, ich möchte da lieber Parkett oder Laminat drin haben. Aber jetzt eben zu Corona-Zeiten könnte das, also dieses Thema dann wirklich aufploppen und dann muss man darüber reden, ob da eventuell wieder ein Rückbau stattfinden
muss. Also zu Corona-Zeiten deswegen, weil sich einfach mehr Personen dann in der Wohnung aufhalten, nicht? Das ist in der Tat ja so. Viele sind im Homeoffice. Das heißt, die Wohnungen werden deutlich intensiver genutzt, als das in normalen Zeiten der Fall gewesen ist. Und deswegen, klar, muss man eben gucken, dass man dort einen Ausgleich findet und dass man natürlich dann auch die Spielregeln einhält. Mhm. Das ist wohl wahr.
Das heißt, der Vermieter könnte in dem Fall wirklich auch fordern, du, also mir ist das hier, die haben sich beschwert und du hast da offenbar den Teppichboden weggenommen, du musst da jetzt wieder für einen Ersatz sorgen.
Davon gehe ich aus,
ja. Ah ja, okay. Man muss vielleicht aber dazu sagen, das ist wirklich der absolute Ausnahmefall, dass ein Teppichboden, der wirklich mit Bestandteil des vorhandenen Schallschutzthemas ist, im Normalfall wird man den Schallschutz an anderen Dingen festmachen und nicht an dem Teppichboden und deswegen ist das schon eine absolute Spezialität, also das ist nicht der Regelfall.
Also aber auch in diesem Fall gilt das Gespräch suchen, ne? Nicht gleich irgendwie anklagen, sondern im Zweifel auch wieder klingeln und sagen, geht da ein bisschen mehr Rücksicht.
Genau, das macht auf jeden Fall Sinn. Spannend sind dann auch immer die Themen, um zurückzukommen auf den Fall, den ich da beispielhaft genannt habe. Spannend ist da vor allem natürlich auch die Frage, ob diese Wohngeräusche, die dort bis in die untere Wohnung dringen, ob das normale Wohngeräusche sind eben oder ob das Sachen sind, die eben einen übermäßigen Lärm darstellen, die dann natürlich zu unterbinden sind.
Und da was sind denn normale Wohngeräusche? Das ist überhaupt der Hammer.
Jetzt wird spannend.
Wenn kleine Kinder normale Wohngeräusche machen, würde ich immer sagen, das ist haarsträubender Krach. Und aber gut, jetzt klärst du es mal auf.
Das sieht die Rechtsprechung etwas anders mit dem Krach, sondern da ist es eher so, dass der Kinderlärm privilegiert ist, soll heißen, dass man Kinderlärm mehr hinzunehmen hat als bei Erwachsenen, weil man einfach sagt, und so sehen die Gerichte das in der Regel auch, dass Kinder eben naturgemäß lauter sind als Erwachsene und deswegen hat man dort sehr viel hinzunehmen. Und ich erinnere aus meinen Zeiten, als ich bei Gericht noch tätig war als Rechtsanwalt, dass wir häufig große Beweisaufnahmen hatten mit allen Mitbewohnern des Hauses, um zu klären, sind das normale Wohngeräusche oder ist die Grenze bereits überschritten zu ohrenbetäubendem Lärm, der natürlich dann nicht hinzunehmen
ist. Ich dachte, die Kinder dürfen ohrenbetäubend lärmen.
Alles hat seine Grenzen, auch der Kinderlärm.
Aber im Zweifel läuft es dann auf ein teures Gutachten hinaus, so ein Klageverfahren. Also man sollte sich das schon überlegen, ob man das wirklich alles mitnehmen möchte.
Man sollte erst mal versuchen, mit dem Nachbarn direkt zu sprechen. Klappt das nicht, sollte man dann einen möglicherweise vorhandenen WEG-Verwalter einschalten, der das Gespräch sucht mit den Eigentümern und dem Mieter, um dort an der Stelle voranzukommen und die Situation in vernünftige Bahnen zu lenken und zu leiten.
Wobei der WEG-Verwalter sich wahrscheinlich bedanken wird, wenn der plötzlich zwischen Mieter und gestörtem Wohnungseigentümer verhandeln soll. Ich glaube, da wird manch ein WEG-Verwalter wahrscheinlich sagen, komm, lass mich hier an Land. Was habe ich mit dem Mieter zu tun?
Ja. Kommen wir zu einem anderen spannenden Thema, finde ich, und zwar das Thema der Verdichtung. In Hamburg wird immer dichter gebaut. Das sieht man in vielen Neubauquartieren. Und ich weiß von einem Fall, der unlängst bis zum Bundesverwaltungsgericht in Leipzig geführt hat. In dem Fall hatte ein Bürger in einer Gemeinde nahe Bremen, das weiß ich jetzt nicht, in Hamburg, gegen eine zu dichte Bebauung in seiner Nachbarschaft geklagt. Er sah seine Persönlichkeitsrechte verletzt, wie er sagte, weil der Bebauungsplan erlaubte, dass in direkter Nachbarschaft zu seinem Haus ein Mehrfamilienhaus gebaut wurde. Die Richter schauten sich das alles an, begutachteten das, lehnten die Klage dann aber ab, weil die Mindestabstände eingehalten worden waren. Gibt es dazu jetzt auch in Hamburg vielleicht einen interessanten Fall, von dem wir berichten könnten?
Na ja, zunächst einmal gibt es in Hamburg jedenfalls reichlich Bautätigkeit und auch die stößt bei einigen, die dort schon wohnen, die ja dann der Auffassung sind, seitdem ich hier wohne, sind alle da, auf Ablehnung. Das wird in Hamburg genau das Gleiche sein wie in der Nähe von Bremen. Von konkreten Gerichtsverfahren jetzt wegen, was kann man da sagen, neue Mitte Altona oder weiß der Teufel wo, ist eigentlich im Moment nicht unbedingt gerichtsnotorisch irgendwas bekannt. Also das ist alles sehr zurückhaltend noch.
Und trotzdem gibt es das Stichwort heranrückende Bebauung, ja, Herr Schelens, richtig?
Das ist richtig, ja. Also was man natürlich immer wieder als Problemfall hat, ist, dass beispielsweise eine Baulücke geschlossen wird und dann der Zinshauseigentümer sich bei uns meldet und sagt, Mensch, wie sieht's denn aus? Da wird nun gebaut und mein Mieter kündigt nun eine Mietminderung an. Aber ich kann doch gar nichts dafür. Darf mein Mieter denn unter diesen Umständen wirklich die Miete mindern? Das sind so die Klassiker, die dann sich dann immer abspielen, diese Fallgestaltung. Und da hat sich in der Tat der BGH jetzt anders als vorher so ein bisschen neu aufgestellt und hat gesagt, wenn der Zinshauseigentümer selbst Möglichkeiten hat, gegen seinen Nachbarn, der da baut, vorzugehen und solche Abwehr- und Entschädigungsansprüche hat, dann darf der Mieter auch die Miete mindern. Das heißt also, entscheidend ist, ob der Eigentümer des Hauses Abwehr- und Entschädigungsansprüche hat. Die hat er, wenn eine wesentliche Beeinträchtigung vorliegt. Und darauf kommt es an. Das ist dann immer die Gretchenfrage, ob das, was da passiert, eine wesentliche Beeinträchtigung darstellt. Und wenn es eine wesentliche Beeinträchtigung darstellt, dann darf der Mieter dieses Eigentümers auch die Miete mindern, und wenn das nicht der Fall ist, dann darf auch keine Mietminderung ausgesprochen werden vom Mieter.
Aber nicht nur auf die Wesentlichkeit der Beeinträchtigung an, sondern natürlich auch auf die Frage, ob denn das ein genehmigungsfähiges Bauwerk ist, was dort errichtet worden ist. Denn ich kann mir vorstellen, dass manche Beeinträchtigung durch heranrückende Bebauung auch schon als wesentlich empfunden wird, obwohl sie zulässig ist. So, also es geht ja dann um die unzulässige Bebauung, denn nur die kann ich als Eigentümer eines benachbarten Grundstücks überhaupt abwehren. Und da hat Herr Schelens vollkommen recht, in dem Moment, wo der Eigentümer einen solchen Abwehranspruch hat, darf auch der Mieter verlangen, dass er diesen Abwehranspruch auch geltend macht. So, das ist ja dann die Konsequenz. Und wenn er das dann nicht tut, dann muss er damit leben, dass der Mieter dann möglicherweise auch die Miete kürzt.
Wo erfahre ich eigentlich als Verbraucher, ob etwas zulässig oder unzulässig ist? Wende ich mich an das Rathaus, an das Bebauungsamt oder wie? Welchen Tipp können wir da rausgeben?
Naja, im Zweifel immer an das Bauamt. Dort gibt es die Genehmigungsunterlagen, dort ist der Bebauungsplan einzusehen. Wobei Bebauungspläne kann man heutzutage ja auch schon im Internet einsehen, also das ist ja auch kein Problem. Die Frage ist, ob man das dann versteht, was man dort als Planzeichnung und als Beschreibung dann vorfindet, oder ob man dann vielleicht doch lieber den Sachbearbeiter beim Bauamt nochmal konkret zu der Maßnahme befragt, die einen da stört. Hm.
Manchmal sind die Zeiträume auch sehr eng. Ich habe das gestern in der Zeitung im Abendblatt gelesen. Da geht es jetzt, glaube ich, um eine Bebauung in Jenfeld. Da hatten die Bürger nur eine Möglichkeit, 10 Tage sich einzubringen, und zwar online. Das wurde natürlich heftig kritisiert. Da muss man natürlich auch mal überlegen, ob das ausreichend ist.
Gut, aber das ist ja dann keine Rechtsmittelfrist, sondern das sind ja mehr Bürgerbeteiligungen, die Fristen gesetzt werden. Die müssen halt auch irgendwie so gesetzt werden, dass natürlich auch das Interesse des Bauherrn daran, irgendwann das Bauvorhaben auch mal zu realisieren, Berücksichtigung finden. Das finde ich jetzt noch nicht so problematisch. Die Rechtsmittelfristen sind ja unabhängig davon.
Stichwort Videoüberwachung. Habe ich hier und da auch schon gelesen. Da greifen auch viele Eigentümer dazu, sagen, ich möchte mein Grundstück absichern. Ich lasse mir eine Videokamera aufstellen. Ich möchte mein Grundstück auch vom Haus her übersehen, auch wenn ich im Urlaub bin. Was haben wir dazu vielleicht Interessantes zu vermelden?
Also wir stellen in der Tat auch fest beim Grundeigentümerverband, dass die Fälle mit Videokameras mehr und mehr werden, sei es, dass Wohnungseigentümergemeinschaften dort eine Videokamera installieren lassen wollen, um den Hausflur zu überwachen. Ich habe jetzt vor kurzem gerade den Fall gehabt, dass dort ein Eigentümer sich beschwert hat, denn der Nachbar hat die gemeinsame Auffahrt dort mit einer Videokamera ausgestattet, und als man dann ins Gespräch kam, sagte dann der Nachbar, ja, er dürfe das, denn das würde der Gefahrenvorsorge dienen, quasi der Abschreckung von potenziellen Einbrechern, die dann das eben unterlassen würden. Und da war die Frage, geht das nicht, wenn es denn eben eine gemeinsame Auffahrt ist, was man auf seinem eigenen Grundstück macht. Das natürlich jedem selbst überlassen, aber hier war nun eben die Krux, dass es eine gemeinsame Ausfahrt dieser beiden Eigentümer war, und der eine hat dort die Kamera drauf gehalten und ausgerichtet.
Und es war dann nicht legitim?
Das war in der Tat nicht legitim, weil der andere damit nicht einverstanden war und letzten Endes so eine Aufnahme, eine Bildaufnahme eben ein Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht ist. Und wenn das jemand nicht möchte, dass er dort gefilmt wird, oder seine Gäste und Freunde, die dort die Auffahrt benutzen, dann kann man das unterbinden lassen. Und so ist es dann am Ende auch gelaufen, dass die Kamera dann abgenommen werden musste, weil es eben nicht erlaubt war.
Herr Flamm, da fällt mir das Thema Licht ein. Das machen ja auch viele Leute. Die bauen sich dann diese dicken Strahler, diese Baustrahler da auf die Auffahrt und sagen so, dann habe ich das alles gut im Blick. Kann da der Nachbar sagen, also das stört mich. Ich komme hier irgendwie nicht mehr zur Ruhe. Dieser Strahler ploppt immer wieder mal auf, wenn irgendwie Bewegung ist. Kann man da was gegen machen?
Das ist ein schönes Thema. Ich glaube, man kann dagegen nichts machen, es sei denn, es überschreitet den Rahmen des Zumutbaren. Und wann tut es das schon? Das ist also wirklich ein Thema, über das man sich stundenlang streiten kann.
Okay, da gibt es auch noch keine Rechtsprechung zu diesem Thema?
Also mir ist jetzt keine Rechtsprechung bekannt. Ich weiß nicht, wie es bei Ulf ist, ob der was weiß. Also
Weil Licht kann ja auch stören, ne?
Völlig
richtig, nicht zur Ruhe komme,
genau.
Weil das Licht immer an ist oder es ploppt an und aus, wenn dann irgendwie ein Hund vorbeigeht oder ein Mensch vorbeigeht. Fände ich jetzt auch nochmal spannend. Vielleicht können wir das irgendwann nochmal nach.
Können wir gerne machen. Da kommt es sicherlich auf die öffentlich-rechtlichen Vorschriften an, da DIN-Vorschriften, die da sind, was an Lichtintensität dort noch als zulässig erachtet wird und ob diese Grenzwerte überschritten sind.
Also wenn ich mir alleine die typische Weihnachtsbeleuchtung in einigen Stadtteilen anschaue, dann stelle ich doch fest, da kann es noch keine allzu intensiven Vorschriften dazu geben, denn so manche Weihnachtsbeleuchtung ist ja so dermaßen schräg und schrill, dass sie wahrscheinlich jedes Maß überschreitet.
Ja gut, aber da kann man sich mit trösten, das sind 3-4 Wochen vielleicht im Jahr. Aber wenn tatsächlich so ein Strahler das ganze Jahr über aufgestellt ist, also spannend finde ich das auf jeden Fall. Ich sage das jetzt nur deshalb, weil ich selber mal eine Zeit lang schlechtes Gewissen hatte. Wir hatten vor unserer Tür eine Leuchte, die ging nie aus. Und ich weiß, dass direkt gegenüber in dem Haus die Kinder ihre Kinderzimmer hatten. Und da habe ich auch sehr oft zu meinem Mann gesagt, wir müssen doch dafür sorgen, dass das Licht in der Nacht ausgeht. Das kann doch nicht sein, dass diese Kinder immer eine stetige Lichtquelle da irgendwie vermuten.
Ja gut, es wäre auch die Möglichkeit gewesen, dunklere Vorhänge für die Nachbarn zu kaufen.
Ich kann an der Stelle nur ganz kurz sagen, ich hatte in der Tat so einen Fall gehabt, dass auf der Terrasse dort ständig eine Leuchte brannte, die sehr hell war, und das Schlafzimmer der Nachbarn war dadurch hell erleuchtet, und da gab es all diese Diskussionen, die wir hier jetzt gerade auch hatten, und ich kann nur sagen, die erste Instanz hat anders entschieden als die zweite Instanz, also da gab es keine einhellige Meinung, das muss man einfach mal festhalten an der Stelle.
Kann ich mir vorstellen, ja.
Ein ganz heißes Thema, was wir jetzt aufgreifen wollen, ist etwas, was spätestens im Frühjahr auf jeden Fall auch wieder kommen wird. Und da geht es nämlich um Bäume und Pflanzen. Wir lieben sie alle, aber wenn sie dann doch zu üppig sind und zu sehr nach rüber auf das benachbarte Grundstück rüberhängen, kommt es dann doch sehr oft zu Streit. Also nehmen wir vielleicht mal die herüberwuchernde Hecke. Wer möchte sich von den beiden Herren dazu äußern? Was sieht die Rechtslage davor?
Da ist in der Tat, das ist immer ein ständiges Thema bei uns, da sind die Grundsätze relativ schnell erklärt. Da kommt es immer drauf an, ob diese herüberhängenden Äste, Büsche, Zweige, Hecken, ob die das Nachbargrundstück wesentlich beeinträchtigen in der Nutzung. Das heißt, wenn der Nachbar auf seinem Grundstück nicht mehr das machen kann, was er eigentlich wirklich vorhat, dann geht das zu weit, dann muss Rückschnitt erfolgen an der Stelle. Und bei der rüberwuchernden Hecke, da hatten wir auch ein Mitglied, das war auch ein kurioser Fall, da war es wie folgt, seine Hecke wucherte rüber auf das Nachbargrundstück und drückte auf die Pflanzen, die dort im Grenzbereich waren. Und der Nachbar sagte nun zu unserem Mitglied, bitte einmal zurückschneiden, denn die Nutzung meines Grundstückes wird durch die Hecke beeinträchtigt. Wenn du aber zurückschneidest, dann bitte nicht mein Grundstück betreten, denn dort habe ich schicke Blumen gepflanzt und ich möchte nicht, dass du die zertrittst. Und nun kam das Mitglied zu uns und sagte, wie soll ich das machen? Muss ich überhaupt zurückschneiden? Und wenn ja, wie soll ich das machen? Fliegen kann ich noch nicht, gibt es eine vernünftige Lösung.
Und wie sah die Lösung aus?
Herr Flom, nun sind Sie dran.
Die Lösung sieht im Zweifel erst einmal so aus, dass der Eigentümer, der Nachbar verpflichtet ist, vom eigenen Grundstück aus zu schneiden. Wie er das dann im Einzelfall bewerkstelligt, ist erstmal sein Problem. Das heißt, wenn dann also die Hecke direkt am Zaun steht und man sich zwischen Hecke und Zaun eigentlich gar nicht bewegen kann, muss er sich da halt irgendwo durchquälen und versuchen, die Hecke da so weit zurückzusetzen, dass er das nächste Mal sich vielleicht etwas besser bewegen kann. Also er darf normalerweise das benachbarte Grundstück nicht betreten. Nun kommt gleich Ulf Schelenz wahrscheinlich.
Ich werde schon ganz unruhig.
Genau, mit der Idee, dass es vielleicht anders sein könnte. Aber das ist jetzt jedenfalls erstmal der Grundsatz. Jeder schneidet auf seinem Grundstück. Und Argument auch, er hätte die Hecke ja auch anders setzen können und nicht so direkt an die Grundstücksgrenze, dass er dann anschließend zum Schneiden sich da nicht mehr bewegen kann.
Ja, das sollte sich mal wirklich jeder erstmal merken, ne? Dass man erstmal auf die Abstände achtet.
Das ist korrekt, denn wir haben in Hamburg ja auch kein kodifiziertes Nachbarrecht, deswegen darf man rechtlich eigentlich die Hecke bis an die Grundstücksgrenze pflanzen. Man hat dann eben nur das Problem wie in dem Fall. Gleichwohl kann man in der Tat aber drüber nachdenken, ob nicht ausnahmsweise der Nachbar es in einem solchen Fall gestatten muss, dass sein Grundstück betreten wird, damit die Hecke zurückgeschnitten wird. Unser Mitglied war nämlich sogar bereit, dort die Kosten für etwaig zertretene Blumen zu übernehmen und zu sagen, okay, ich gehe auf dein Grundstück mit aller Vorsicht vor und falls ich doch was zertrete, dann zahle ich dir gerne dafür neue Blumen, aber ich muss ja nun irgendwie dort meiner Verpflichtung nachkommen, dort die Hecke zurückzuschneiden und nach dem Motto, wasch mich, aber mach mich nicht nass, ist es natürlich auch schwierig, dann an der Stelle zu verlangen, dass die Hecke zurückgeschnitten wird, aber nicht das Grundstück des Nachbarn betreten wird.
Herr Schielen, Sie hatten ja auch vorhin gesagt, es geht um das Thema wesentliche Beeinträchtigung. Aber wenn ich jetzt jemand bin, der sagt, also rein optisch nervt es mich schon, dass diese Hecke so herüberhängt, ist das dann auch schon eine wesentliche Beeinträchtigung? Wahrscheinlich dann nicht.
Nein, eine bloße optische Beeinträchtigung reicht nicht, sondern es kommt in der Tat darauf an, ob die Nutzung des Grundstückes beeinträchtigt wird und beschränkt wird. Es passiert dann bei Gerichtsverhandlungen ist es dann immer so, dass der Richter sich vor Ort das anschaut, um sich ein eigenes Bild zu machen, ob denn nun objektivierbar so eine Beeinträchtigung vorliegt oder nicht.
Also sollten sich diejenigen, die es immer schön gerade und ordentlich leben, genau überlegen, habe ich jetzt wirklich auch diesen Anspruch auf Rückschnitt? Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Ja, so ist es.
Ah ja, okay. Das ist spannend.
Also gerade und ordentlich ist, glaube ich, nicht anspruchsbegründend. Ah, nein. Ja.
Mhm. Wie ist es denn mit dem störenden Baum? wenn der wirklich auch zu groß wird und vor allen Dingen auch zum Herbst hin sein Laub fallen lässt. Wie sieht es denn da aus? Ich weiß, das führt auch immer wieder zu Ärger.
Also Laub ist sowieso erstmal hinzunehmen von allen Beteiligten. Das Laub fällt ja dahin, wo es zufällig dann landet. Also von daher kann man da ja ohnehin schlecht irgendetwas regulieren. Das Laub liegt nun mal da und dann muss das Laub auch beseitigt werden. Der eine fegt es auf die Beete und der andere muss es dann halt irgendwie entsorgen, wenn er keine Beete hat, wo er das Laub lassen kann. Das ist nun mal einfach von der Rechtsprechung auch so gesagt worden, das ist der Preis, den man zahlen muss, wenn man grün wohnt.
Ne? Das ist so. Es ist ortsüblich, sagt die Rechtsprechung da immer an der Stelle. Wobei auch da gibt es dann extreme Ausnahmefälle, die vielleicht anders laufen. Aber im Regelfall hat man in der Tat das hinzunehmen und kann da nichts machen. Dasselbe sind Verschattungen von Bäumen. Das ist ja auch immer ein Thema, dass ein Baum einem dort die Sonne nimmt. Und die Frage ist, ob deshalb der Nachbar zurückschneiden muss. Das ist dasselbe Thema. Auch das ist hinzunehmen im Regelfall. Auch da ist die Grenze wieder bei Bäumen generell und bei Ästen, ob dort eine wesentliche Beeinträchtigung des Grundstückes des Nachbarn vorliegt. Wenn beispielsweise ein Ast in einer Regenrinne des Nachbarn hängt und dort zu Verstopfungen führt, dann ist das sicherlich etwas, wo die Grenze überschritten ist. Da muss der Nachbar dann seinen Baum, seinen Ast zurückschneiden. Das sind dann die Grenzen von dem, was man hinzunehmen hat und was nicht.
Wobei bei Bäumen muss man ja immer noch sehen, dass das Nachbarrecht das eine ist und das Baumschutzrecht das andere. Nicht alles das, was nachbarrechtlich möglicherweise wünschenswert oder vielleicht sogar geschuldet sein könnte, ist baumschutzrechtlich zulässig. Das heißt, ich brauche immer eine Erlaubnis, also jedenfalls in Hamburg, in anderen Bundesländern auch, aber in Hamburg auf jeden Fall, brauche ich für jedes Beschneiden eines größeren Baumes eine Genehmigung. Auch nur, wenn ich kleine Teile von diesem Baum entfernen will. Es kommt überhaupt nicht darauf an, ob ich da nun ganze Äste oder nur kleine Zweige abschneide. In dem Moment, wo ich da was runterschneide, brauche ich dafür eine Erlaubnis. Und das ist relativ wichtig, dass man das nicht vergisst. Also einfach die Schere ansetzen geht nicht.
Jetzt komme ich wieder mit dem Thema Licht. Ich weiß auch, dass viele sich daran stören, okay, der Baum ist schön üppig und gibt auch viel Sauerstoff in die Natur, in die Luft ab. Aber was ist mit meinem Licht im Haus? Wenn ich jetzt zum Beispiel dazu gezwungen bin, schon ab 12:30 das Licht anzumachen, damit es bei mir in der Küche hell genug ist, kann ich da irgendwie sagen, komm, das wird mir jetzt einfach alles zu sehr verschattet. Der Nachbar muss aktiv werden und den Baum zurückschneiden. Ist das auch, gibt es da irgendeinen Anspruch, der sich da ergibt?
Da gilt das, was ich eben schon sagte. Im Regelfall gelten Verschattungen nicht als wesentliche Beeinträchtigung. Mit anderen Worten, Verschattungen hat man im Regelfall hinzunehmen. Auch da nur bei extremen Ausnahmefällen, da sieht die Situation anders aus. Das sind auch immer Fragen, die uns in der Rechtsberatung beschäftigen.
Ja, ist auch wirklich ärgerlich. Gut, haben wir noch interessante Beispiele, Nachbarschaftsstreitigkeiten, die wir hier anführen können in dieser Runde?
Also das Nachbarrecht ist ein dermaßen buntes Recht, eine dermaßen bunte Materie, da kann man wahrscheinlich noch 3 weitere Stunden drüber sprechen. Ich glaube, wir sollten es erstmal so halten, dass wir sagen, wir bitten unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, mal eigene Fälle uns auch zu schildern, denn wir haben ja sowieso vor, in nächster Zeit mal eine Folge zu machen, wo wir uns hauptsächlich mit Fragen der Zuhörerinnen und Zuhörer beschäftigen, die wir dann nochmal aufgreifen und nochmal beantworten wollen. Und ich glaube, da werden wir sicherlich auch sehr viel aus dem Bereich des Nachbarrechts haben. Und ich glaube, das so sollten wir verbleiben.
Ja, super, das ist sehr schön, genau. Und die E-Mail-Adresse lautet in dem Falle dann podcast@grundeigentümerverband.de. Also gerne einreichen, Anregungen, Fragen stellen, dann wird das weiterhin auch so spannend laufen. Und ich denke mal, wir nehmen einfach mal aus dieser Runde mit, diese Umfragen, von denen ich am Anfang gesprochen habe, die kamen nämlich auch zu der Erkenntnis, die Mehrheit der Bürger ist mit ihren Nachbarn, mit seinen Nachbarn zufrieden, die sind happy und gerade auch Corona hat in vielen Haushalten und Quartieren dazu geführt, dass ein größeres Miteinander gelebt wurde. Ich glaube, das sollten wir an dieser Stelle auch nochmal betonen.
Auf jeden Fall.
Und in diesem Sinne wünschen wir Ihnen allen, liebe Hörer und Hörerinnen, ein Zugehen auf Ihre Mitmenschen und Nachbarn, wenn Sie erkennen, miteinander lebt es sich leichter als gegeneinander. In diesem Sinne, tschüss.
Tschüss.
Alles Gute.
Alles tschüss. Gute, genau. Tschüss.